Das Wandern ist des Steirers Lust, könnten wir eigentlich singen. Immer mehr Menschen zieht es nämlich auf die Berge und wenn die auch noch vor der eigenen Haustür liegen, ist es umso verlockender, schnell am Wochenende den Rucksack zu packen, um sich zu bewegen und die Natur zu genießen. Doch was gehört in den Wanderrucksack? Reservegewand, Verpflegung und wenn Kinder dabei sind, ganz wichtig, auch Sachen aus der Apotheke. Was genau und warum überhaupt, das erfährt ihr in unserer aktuellen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich freue mich, dass Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer bei mir zu Gast ist.
Hallo Roland.
Hallo. Und Vanessa Fasold, Apothekerin aus Liezen.
Grüß dich, danke für die Einladung.
Servus. Vanessa, wenn du Wandern mit Kind hörst, woran denkst du aus der Sicht einer Apothekerin als erstes?
Also die höchste Priorität hat als erstes die Tourenplanung, denn leider überschätzt man sich leicht. Es ist maßgebend, abschätzen zu können, wie lange man von A nach B braucht, vor allem im Hinblick auf das Alter und die Motivation der Kinder. Außerdem sollte man wissen, ob auf der Tour Bäche oder Hütten liegen. Genügend Flüssigkeit auch für vierbeinige Gefährten ist einfach essentiell. Statt Wasser bieten sich isotonische Getränke an, um den Elektrolytverlust auszugleichen. Solche Elektrolytlösungen gibt es im Übrigen sogar für Hunde. Für Kinder sollte man allerdings auf ungesüßte Tees oder stark verdünnte Fruchtsäfte zurückgreifen. Als energiereiche Snacks für unterwegs bieten sich Müsliriegel oder Studentenfutter an. Als Gipfeljause darf es aber gern deftiger sein. Und Kinder lieben es sowieso durchgehend zu snacken. Also bei meiner Tochter habe ich auch haufenweise Snacks dabei.
Alexandra, außer Dehydrierung, welche medizinischen Gefahren warten eigentlich noch auf einen in den Bergen?
Ja, da gibt es zum Beispiel den Sonnenstich durch die intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf, vor allen Dingen bei älteren Herrschaften, die vielleicht schon etwas dünnere Haare haben und nicht so einen Schutz, oder eben auch wieder bei kleinen Kindern, weil die ja doch noch eine dünnere Schädeldecke und auch weniger Haare haben. Da kommt es einfach durch diese intensive Sonneneinstrahlung zu einer Entzündung der Hirnhäute und das äußert sich dann eben durch Kopfschmerzen, Schwindel, wird dann übel. Man könnte dann im schlimmsten Fall auch Orientierungsstörungen oder Bewusstseinsstörungen bekommen. Beim Wandern unterschätzt man das natürlich sehr oft, weil dadurch, dass man etwas höher unterwegs ist, merkt man gar nicht, wie heiß es eigentlich ist. Und was dann sicher auch noch ein Thema ist, es geht dann vielleicht noch ein leichter Wind und dann bemerkt man das Ganze nicht so. Besonders gefährdet sind da südseitige Wanderrouten über der Baumgrenze. Da hat man dann keinen Schatten mehr und die Mittagszeit ist auch immer ganz schlecht für sowas. Außerdem braucht man halt noch einen Sonnenschutz, weil durch die Höhe ist die Sonneneinstrahlung wesentlich intensiver. Roland, du weißt ja, Sonnenschutzfaktor 50 ist das Nonplusultra.
Habe ich beim letzten Mal gelernt.
Und vor allen Dingen beim Wandern ist es eben gut, wenn ich mich da gleich in der Früh einmal mit Faktor 50 eincreme, dann muss ich vielleicht nicht mehr nachschmieren.
Er verlängert ja die Eigenschutzzeit, das muss ich da noch kurz einhaken. Mhm. Und das aber auch individuell, also ich bin rothaarig und da ist das jetzt nicht besonders lange.
Okay, wenn man auf den Bergen unterwegs ist, sieht man auch ganz viel Wanderer mit Vierbeinern an der Leine. Können eigentlich auch Hunde einen Sonnenstich bekommen, Vanessa?
Ja, die Alex hat schon gesagt, also ein Sonnenstich ist eine Überhitzung der Hirnhäute und das ist bei Hunden eher selten. Man muss aber davon den Hitzschlag unterscheiden und der kann bei Hunden sogar lebensgefährlich sein.
Aha.
Also zu einem Hitzschlag kommt es, wenn die Umgebungstemperatur zu heiß ist. Es ist aber auch von der Luftfeuchtigkeit ein bisschen abhängig. Oder wenn sich der Hund überanstrengt hat, also wenn er stark zieht oder wenn er mit anderen Hunden spielt. Die Körpertemperatur steigt dann auf über 40 Grad Celsius und genau das kann eben lebensbedrohlich sein. Erste Symptome sind starkes Hecheln und vermehrter Speichelfluss. Die Atmung wird aber dabei zunehmend flacher. Beginnt der Hund dann zu taumeln, wird der Zustand schon wirklich kritisch. Man muss unbedingt die Körpertemperatur wieder absenken, aber das auf keinen Fall zu schnell und zu stark. Also kein eiskaltes Wasser verwenden und zuerst langsam bei den Pfoten beginnen und sich dann den Körper immer weiter langsam hocharbeiten.
Okay. Nicht nur die Sonne sticht, auch die Insekten. Wenn ich beim Wandern jetzt nichts gegen Insektenstiche dabei habe, finde ich eventuell auch etwas in der Natur, das mir hilft, Alexandra.
Ja, das ist das Schöne, wenn man in der Natur unterwegs ist, muss man nicht alles eingepackt haben, sondern kann auch hoffen, dass es da irgendwelche Heilkräuter gibt, die man verwenden kann. Vorbeugend gibt es da eben Pflanzen mit ätherischen Ölen, die wirken schon ein bisschen abschreckend auf Insekten. Da könnte man zum Beispiel in unseren Breiten die Rossminze nennen oder auch Lavendel. Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz oben, aber wenn man irgendwo in der Ebene spazieren geht, hilft da auch sehr gut. Wenn man schon gestochen ist, dann gibt es was ganz was Tolles, und zwar den Spitzwegerich. Den kennt man ja mit diesen charakteristischen Blättern. In unseren Breiten ist er vielleicht eher für Hustensaft bekannt, aber man kann diese Blätter auch ein bisschen zerreiben, und wenn dann da der Pflanzensaft freigesetzt wird, dann kann man diese Blätter auf die Stichwunde auflegen und es kühlt dann total gut und nimmt auch die Entzündung. Ich habe allerdings immer so einen kleinen Hitzesticker mit, den kann ich an meinem Handy anstecken. Und da gibt es eine App dazu, und da kann ich dann direkt auf den Stich diesen Stick ansetzen, und dann wird das Eiweiß vom Stich denaturiert, und dann ist also die Schwellung bei Weitem nicht mehr so schlimm und auch der Juckreiz weg. Also das ist ein richtiger Geheimtipp, finde ich immer. Aber Spitzwegerich ist natürlich auch super.
Spitzwegerich, das ist ein bisschen länglich, gell, mit so weißen Blüten.
Mhm. Was übrigens auch noch sticht, das ist die Zecke.
Ah, ja.
Und es ist leider Irrglaube, dass in den Bergen keine Zecken sind. Also man glaubt immer, in höheren Höhenlagen gibt es dann keine Zecken mehr. Ganz Österreich ist aber gerade zum Hochrisikogebiet für FSME erklärt worden. Und in Europa sind wir damit am stärksten betroffen. Also FSME ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das ist eine Virenerkrankung, die von den Zecken übertragen wird. Und da wird dann das Gehirn, Hirnhäute oder Rückenmark entzündet.
Aber da gibt es ja glücklicherweise eine Impfung dagegen.
Genau, die ist zugelassen ab einem Jahr. Man kann es aber auch schon mit 6 Monaten impfen, in Ausnahmefällen. Also das bespricht man dann am besten mit dem Kinderarzt.
Und was wären solche Ausnahmegründe?
Naja, wenn man viel in der Natur unterwegs ist oder wenn man Haustiere hat, die Freigänger sind, also Katzen oder Hunde, das sind halt meistens ein Zeckentaxi, nenne ich es gern. Und die bringen die dann gern mit nach drinnen, auf die Couch, ins Bett. Und dann ist es gut, wenn man schon früher impft.
Zeckentaxi, gefällt mir. Um auf die Wanderung zurückzukommen, was mache ich, wenn ich nun eine Zecke entfernt habe, die schon angebissen hat?
Puh, da muss ich die jetzt ganz kurz korrigieren, weil die Zecken, die beißen eigentlich nicht, sondern die stechen. Die haben so einen Stech- oder Saugrüssel, wenn man sich das in der Vergrößerung anschaut.
Okay.
Und
angesaugt hat, sagt man dann.
Ja.
Richtigerweise.
Gestochen, was auch immer.
Der verkeilt sich ja dann so, oder?
Ja.
In meiner Haut.
Ja, also die schrauben sich so ein bisschen, schrauben kann man auch nicht richtig sagen, aber eben, dass sie dann ordentlich fest sitzen, und die spucken dann auch immer Speichel hinein, und in diesem Speichel sind dann eben diese ganzen Krankheitserreger drinnen, wie die Vanessa schon gesagt hat. Es ist ja nicht nur die FSME, die übertragen wird, sondern es gibt ja noch eine weitere Zeckenkrankheit, die da auch übertragen werden kann mit Bakterien. Das ist die Borreliose. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Zecke möglichst schnell zu entfernen, weil je länger sie sitzt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben mit ihrem Speichel irgendwelche Krankheitserreger hineinkommen. Es gibt da eben so ganz spezielle Zeckenzangen, ich würde eigentlich gar nicht sagen Zeckenzange, das ist mehr so ein Zeckenheber. Ich wollte den mitbringen, habe den aber blöderweise vergessen. Das schaut so aus wie ein Schaufel mit 2 so spitzen Zähnen, und da kann man von unten an die Zecke heranfahren und kann sie einfach ganz gerade abheben. Das funktioniert super. Oder es gibt auch Zeckenkarten, die haben dann auch so ein V-förmiges Loch, mit der kann man das dann auch ganz gut abheben. Die gibt es sowohl in Apotheken als auch im Zoofachhandel, habe ich sie letzthin auch gesehen.
Karten, hast du gesagt?
Karten, ja. Okay. Das ist so wie eine Kreditkarte, aber die hat dann eben so einen V-förmigen Einschnitt, und mit dem fährt man dann in...
Da hebe ich nicht das Geld ab, sondern die Zecke.
Leider, da hebt man dann die Zecke ab.
Genau, es ist wichtig, dass man sie gerade heraushebt, wie die Alex gesagt hat. Also nicht drehen, die haben kein Gewinde, weil sonst quetscht man sie leicht, und dann wird der Darm gibt dann die ganzen Krankheitserreger frei.
Aber nicht nur Insektenstiche können meine Zeit in der Natur unangenehm gestalten. Kleinere Verletzungen sind beim Wandern auch nicht auszuschließen.
Ja, leider kann es immer wieder passieren, dass man irgendwie auf unebenen Wegen stolpert, stürzt, umknöchelt oder sonst irgendwas. Wir wollen ja nicht davon ausgehen, dass es passiert, aber es ist immer gut, dass man da darauf vorbereitet ist und dann eben ein ganz kleines Erste-Hilfe-Paket mit hat. Das gibt's ja für Radfahrer oder auch für Wanderer bereits vorbereitet. In einer sehr kompakten Größe, wo eigentlich alles drinnen ist, was man da so brauchen könnte. Wenn man also stolpert oder stürzt, kann man eben Prellungen haben oder auch eine Verstauchung. Da gibt's dann das sogenannte Pechschema, also Pech gehabt nennt man das. Das ist eigentlich die Abkürzung für P wie Pause. Das heißt, wenn man gestürzt ist, dann soll man möglichst gleich stehen bleiben oder die Tätigkeit unterbrechen, die man gemacht hat, und einmal das betroffene Gelenk oder die betroffene Stelle entlasten. Dann ganz, ganz essentiell ist das E. Das steht für Eis. Muss jetzt nicht unbedingt Eis sein, sondern kann auch eine Kühlung sein. Da gibt's zum Beispiel sofort Kältekompressen. Die eignen sich da ganz gut. Da drücke ich einfach drauf und dann werden die sofort kalt. Das kann ich mir dann umlegen oder auflegen. Wichtig ist auch, dass man da vorsichtig ist, wenn man wirklich Eis nimmt, weil das kriegt man ja manchmal irgendwo in Berghütten oder so, dass man es nicht direkt auf die Haut tut, sondern irgendeinen Fetzen drunter gibt, damit es da nicht zu Erfrierungen kommt durch das kalte Eis. Auch da gibt's wieder eine Heilpflanze, die man verwenden könnte. Das wäre die Arnika. Arnika ist super entzündungshemmend. Gibt's auch schon fertig in der Apotheke als Gel, wenn man die mit hat. Oder auch Gänseblümchen könnte man da auch auflegen. Das hat auch eine abheilende Wirkung. Oder wird zum Beispiel auch in der Homöopathie als Bellis Perennis auch bei sowas verletzt. Das Gänseblümchen bezeichnet man eben wegen des sehr ähnlichen Wirkspektrums auch als kleine Schwester von der Arnika. Ich komme aber jetzt wieder auf das Pechschema zurück, weil da bin ich dir noch das C schuldig. Das ist dann für Kompression steht es. Das heißt, man könnte einen Druckverband zum Beispiel anlegen, wenn man den mit hat, damit die betroffene Stelle ein bisschen komprimiert wird und nicht so ganz aufgeht, weil dann ist nämlich die Heilung auch wesentlich schneller. Und wenn es ganz schlimm ist, dann kommt auch noch das H ganz zum Schluss vom Pech. Das steht für Hochlagern, also dass man die betroffene Stelle entlastet, hochlagert und dann entweder warten muss, bis man irgendwie ins Tal gebracht wird oder sich gestützt hinunter transportieren lässt.
Im Erste-Hilfe-Paket muss natürlich immer Desinfektionsmittel dabei sein, also das ist wirklich Pflicht. Da gibt es spezielle Sprays, die für Kinder dann auch nicht so brennen. Und die kann man auch bei Hunden verwenden. Es gibt auch die blutstillende Watte. Das ist wirklich so faserig und das nimmt nicht viel Platz ein. Das ist ein Calciumalginat und das wirkt blutgerinnungsfördernd. Also es werden die Blutungen dann gestoppt bei oberflächlichen Wunden, auch bei Nasenbluten, was Kinder gern haben. Und ich habe es auch schon gern beim Hund verwendet. Also wenn er sich die Ballen aufgerissen hat im felsigen Gelände.
Das kennen wir Menschen auch, aber halt durch falsches Schuhwerk und den dadurch entstehenden Blasen.
Ja, Blasen sind beim Wandern ganz böse. Am besten hilft natürlich, wenn man da gut eingegangene Bergschuhe hat, aber auch die muss man gelegentlich ersetzen. Da kann es dann schon gut sein, wenn man vielleicht Blasenpflaster gleich vorbeugend aufklebt oder wenn man weiß, ich habe da Stellen, die dazu neigen, dass ich das dann irgendwie mit Leukoplast abtepe. Wenn es dann doch während des Wanderns passiert, ist das natürlich ganz blöd, weil es kann dann extrem schmerzhaft sein, wenn noch ein weiter Weg vor einem liegt. Das ist dann ganz wichtig, dass man im Erste-Hilfe-Set Blasenpflaster mit hat. Das sind so ganz spezielle Gelpflaster, die den Druck ganz super wegnehmen, den Schmerz damit auch wegnehmen. Die nehmen auch die Feuchtigkeit auf der Blase auf und fördern die Wundheilung. Ein ganz wichtiger Tipp ist auch, dass man die Blase bitte nicht aufsticht, sondern eben die Blase möglichst intakt lässt, weil das ist ein Schutz, dass das da nicht zu irgendwelchen Wundinfektionen kommen kann. Und drunter kann sich auch die Haut super neu bilden und das heilt alles ab.
Aha, ja, weil das machen sehr viele Leute, gell?
Das
Aufstechen.
Manchmal kann man es ja nicht vermeiden, dann geht's auf. Dann sollte man aber trotzdem versuchen, die Haut möglichst drauf zu lassen und ein Blasenpflaster drüber zu kleben. Die Haut sollte dann möglichst sauber sein, wenn man das macht. Und das Blasenpflaster lasst man dann so lang drauf, bis es wirklich von selbst runtergeht.
Okay. Nach der körperlichen Betätigung wird gerne gerastet, zum Beispiel in einer Hütte mit dem einen oder anderen Bier. Zu viel davon ist zwar nicht zu empfehlen, kommt aber vor. Was empfehlt ihr in so einem Fall, außer natürlich weniger zu trinken?
Genau, also ich bin jetzt ein bisschen der Spielverderber, aber durch die Hitze und die Anstrengung sollte man auf übermäßigen Alkoholkonsum verzichten. Vor allem, wenn man später oder tags darauf noch weitergehen muss. Ansonsten, wenn es wirklich einmal passiert ist, dann unbedingt den Elektrolytverlust ausgleichen und im schlimmsten Fall helfen Kopfschmerztabletten. Also da empfiehlt es sich immer, diese Tabletten mitzunehmen, die man zu Hause auch verwendet, die man einfach gut verträgt. Kopfschmerzen können aber auch durch einen Sonnenstich, der schon erwähnt worden ist, passieren oder auch durch die Höhe. Also bei der Höhe hilft es am besten, dann wieder absteigen. Aber bei uns in Österreich passiert das eher selten. Für Kinder sollte man aber auch immer ein schmerzstillendes, fiebersenkendes Mittel mit haben. Auf Zäpfchen ist wegen der Lagerung da zu verzichten, weil die schmelzen ja bei 37 Grad Körpertemperatur. Das wird im Rucksack dann ein bisschen schwierig. Mhm. Aber es gibt ja Ibuprofen oder Paracetamol auch als Saft.
Ja, und wenn man zu viel Bier getrunken haben sollte oder die Käsespätzle doch zu reichhaltig waren, dann sollte man jetzt nicht einen Enzian-Schnaps nachtrinken, sondern dann empfehlen wir natürlich Pfefferminz oder Kamillentee. Das hilft auch, um den Magen zu beruhigen und die Verdauungstätigkeit ein bisschen anzuregen. Und vor allen Dingen der Kamillentee, den kann man auch schon ganz kleinen Kindern geben. Der hilft sehr gut, wenn ihnen ein bisschen so übel oder flau ist.
Mhm. Kamille sieht man bestimmt auch unterwegs. Gibt es noch andere Arzneipflanzen, die man erkennen muss?
Ja, die Alex und ich haben erst eine botanische Wanderung organisiert und wir haben 55 Pflanzen entdeckt.
Wow.
Ja, das war wirklich sehr viel und es war auch für die Kinder spannend, die dabei waren, ob sie neue Pflanzen finden oder ob sie welche entdecken, die sie eh schon kennen. Berühmt ist der Löwenzahn, den hat auch jeder im Garten. Sehr markant ist auch das Johanniskraut, die Königskerze oder der stinkende Storchschnabel.
Stinkender Storchschnabel?
Ja, er stinkt da wirklich.
Wirklich? Okay, wofür wird er eingesetzt?
Wüsste ich jetzt eigentlich. Ja, das war toll. Früher hat man diese Sachen alle gesammelt und hat die dann in Tees für Verdauungsbeschwerden oder irgendwas genommen. Ob das jetzt beim Storchenschnabel auch so ist, kann ich jetzt ganz ehrlich.
Wir werden es rausfinden.
Nicht mehr sagen, aber zum Beispiel kann ich mich erinnern, Wurmfarn haben wir vor 2 Jahren bei der Wanderung gesehen. Der heißt eben Wurmfarn, weil der früher gegen Wurminfektionen eingesetzt worden ist.
Ah. Ja. Sehr spannend.
Und diesmal haben wir auch die Fliegenrakwurz entdeckt, aber das ist eine Orchidee, also die hat jetzt so nicht wirklich irgendwie eine Anwendung in der Pharmazie, aber die schaut wirklich so aus wie Fliegen, die paarungswillig sind. Und so locken es dann andere Fliegen an, um die Pollen weiter zu verbreiten.
Gescheit.
Das gibt es ja auch nicht nur für die Fliege, das gibt es ja auch, also die haben sich spezialisiert für andere Insekten. Es gibt zum Beispiel auch die Hummelrakwurz oder die Spinnenrakwurz.
Also da gibt es wirklich viel. Klingt total spannend. Gibt es da spezielle Wanderungen, um mehr über diese Pflanzen zu erfahren?
Also die Wanderung, die wir gemacht haben, die war jetzt speziell für Apothekerinnen. Da haben wir uns eben angeschaut, was wächst auf der Alm, was man auch pharmazeutisch nutzen könnte oder pharmazeutisch genutzt hat. Aber es gibt auch total viele so Pflanzenwanderungsangebote, die vom Alpenverein etwa angeboten werden. Oder wenn ich jetzt Werbung machen darf, der Verein Schloss Trautenfels im oberen Enztal bietet es auch immer wieder an. Oder bei der Urania habe ich es, glaube ich, auch schon gesehen. Also wenn man da interessiert ist, einfach ins Internet, botanische Wanderung und dann schauen, wo möchte ich hinwandern und was würde mich interessieren. Da gibt es ganz tolle Sachen und die Vanessa hat ja einen Botaniker sozusagen in der Familie, der kennt sich da super aus, der kennt sich also wesentlich besser aus als manche Apothekerin, mancher Apotheker und der hat also am Wegesrand, hat der alles erkannt und konnte das auch mit deutschen und mit lateinischen Namen benennen.
Wow.
Genau, also wenn man da interessiert ist, er bietet das einmal im Jahr über den Alpenverein auch an, also wirklich für die Allgemeinheit.
Super spannend, danke für den Tipp. Gibt's jetzt noch irgendetwas, das in die Wanderapotheke hineingehört oder was wir noch an Schutzausrüstung mithaben sollten, das wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Ja, ganz wichtig in der großen Höhe ist auch eine Sonnenbrille, eine sehr gute Sonnenbrille und nicht nur für die Erwachsenen, sondern wirklich auch schon für die Kinder. Da gibt's ja ganz spezielle Modelle, weil bei denen sind die Augen noch wesentlich empfindlicher und da muss man also ganz sicher sein, dass die kaum UV-Strahlung durchlassen. Ganz wichtig als Schutz vor dem Sonnenstich ist dann auch immer noch ein Kapperl, vielleicht auch eins, das den Nacken auch noch ein bisschen schützt vor der Sonne. Oder man könnte sich sogar überlegen, dass man einen kleinen Regenschirm im Gepäck hat, wenn man das möchte. Das geht auch noch.
Oder ein Sombrero aufsetzen.
Das wäre auch eine Idee. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht gesagt, sollte man trotzdem einen Sonnenstich bekommen, dann ist möglichst wichtig, schnell aus der Sonne heraus, irgendwo in den Schatten legen, den Oberkörper erhöht lagern und kühlen, aber eben auch nicht ganz eiskalt, sondern eher nur mit nassen Tüchern.
Warum nicht eiskalt?
Ja, weil sonst der Kontrast für den Kreislauf, der schafft es nicht, dass er sich da so schnell anpasst. Da muss man schauen, dass man das langsam runtersenkt.
Genau, und Insektenschutzsprays? Gehört auch dazu. Also ein bisschen haben wir schon erwähnt, die Alex, dass Lavendel gegen Zecken auch sehr gut hilft. Und man kann in der Apotheke seinen eigenen Zeckenspray herstellen lassen mit Lavendelöl. Den kann man dann für die Kinder schon verwenden. und Hunde am besten schon vor der Wanderung mit Kokosöl einreiben, weil Kokosöl enthält die Laurinsäure und die ist zeckenabweisend.
Okay, und dieses Lavendelspray, das sprühe ich also vorher schon rauf und die Zecken mögen den Geruch?
Genau.
Ah, okay. Wie gut funktioniert das?
Eigentlich sehr gut.
Gut zu wissen.
Also ich habe es mit Lavendel noch nie probiert, aber ich verwende ja Zitronellöl. Das riecht auch sehr intensiv und das hilft auch sehr gut.
Ich werde beides ausprobieren und ich werde euch dann Bescheid geben, gell, was besser funktioniert hat.
Eine Geschmacksfrage auch, was man lieber riecht. Das,
dass man vom Lavendel einschläft.
Ja. Darf ich noch ganz kurz das FSME-Schutzschema?
Sehr gern.
Ja, weil die Vanessa vorher die FSME-Impfung angesprochen hat, ist ganz wichtig, dass man da zunächst einmal eine dreiteilige Grundimpfung kriegt. Und anschließend, die erste Auffrischungsimpfung ist nach 3 Jahren. Anschließend reicht es dann, wenn man alle 5 Jahre die Impfung auffrischt. Und Personen, die über 60 sind, die sollten sich dann wieder alle 3 Jahre impfen lassen. Weil es gab heuer in der Steiermark angeblich schon 5 Zeckenfälle. Und das ist also für so früh in der Saison ist das wirklich schon sehr viel. Und gegen diese Krankheit kann man eben schützen. Gegen die Borreliose gibt es ja noch keine Impfung. Die müsste man dann, wenn man bemerkt, dass man also Borreliose und diesen kreisrunden Ausschlag hat, mit Antibiotika bekämpfen.
Muss ich jetzt diese Zeitabstände streng einhalten oder ist gescheiter, vorher vielleicht noch den Titer-Test bestimmen zu lassen? Weil ich habe gehört, also bei manchen Menschen geht es weit über diese 5 Jahre hinaus.
Ja, das ist halt immer schwierig, weil der Titer, wenn ich mir den stellen lasse, der sagt mir genau zu meinem aktuellen Zeitpunkt, jetzt bist du noch geschützt oder jetzt bist du nicht mehr geschützt. Aber das kann dann, ich weiß nicht, wie der Verlauf ist, das kann dann also in 2 Monaten kann der Titer dann niedriger sein und dann werde ich gerade von der Zecke gestochen und dann bin ich vielleicht nicht mehr geschützt. Also ich würde die 5 Jahre schon relativ genau einhalten, muss ich sagen. Früher war ja der Abstand 3 Jahre und da hat man eben festgestellt, 5 Jahre geht jetzt auch. Also das hat man dann eh schon ausgeweitet.
Okay.
Außerdem gibt es im Frühjahr dann immer noch eine Impfsaison, da ist der Impfstoff günstiger und auch ausreichend vorhanden, also jetzt wäre der optimale Zeitpunkt.
Was mir noch eingefallen wäre, gerade wegen Sonnenschutz, dass auch die Lippe geschützt gehört, vor allem wenn man anfällig ist für Fieberblasen. Also es gibt auch so Labellos, auch aus der Apotheke mit Sonnenschutzfaktor, am besten das schon vorbeugend raufschmieren.
Zum Thema Sonnenschutz haben wir übrigens in unserer letzten Podcast-Folge intensiv gesprochen. Vielleicht auch da noch mal reinhören. Da gibt's noch weitere Tipps. Gut, zum Abschluss vielleicht noch, was ist eure Lieblingswandertour? Habt ihr einen Tipp?
Viel
ja, das denke ich immer.
Die Vanessa organisiert eigentlich immer unsere botanischen Wanderungen und die kennt also total super Almen in der Obersteiermark, kann ich sehr empfehlen. Und nicht nur, dass die Almen sehr schön sind, es gibt dann da auch immer noch ganz tolle Hütten, die sie kennt und da gibt es dann zum Abschluss auch immer noch eine Hüttenjause.
Genau, weil das gehört einfach dazu. Was mir eingefallen ist, das ist dann aber schon Richtung Schladming, also Ramsau. Da gibt's das höchste Postkastel in der Steiermark und da kann man sogar dann eine Postkarte verschicken. Das wird
schon
sogar
abgeholt. Der arme Postler. Schön. Das ist jetzt wo genau?
In der Ramsau. Jungfrauensteig heißt diese Wanderung und führt dann auch zu einer Hütte, weil das ist wichtig.
Gut, dann wünsche ich euch und natürlich auch all unseren Zuhörern eine schöne und unbeschwerte Wandersaison. Kommt's wieder gut runter und danke an euch beide fürs Vorbeikommen.
Ja, wir sagen danke und wünschen auch einen ganz schönen Sommer, entweder in unseren heimischen Bergen oder auch am Strand, ist ja auch schön.
So ist
genau.
Es.
Danke und bergheil.
Bergheil.
Ohne Nebenwirkungen, der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.